Wir sind jetzt in unserer neuen Predigtreihe verändert zu, oder vielleicht wäre besser zu sagen erneuert zu, weil Gott uns nicht den alten Menschen verändert, sondern uns eigentlich einen komplett neu macht, einen neuen Geist gibt. Und da schauen wir uns eben die Früchte des Geistes an von Galater 5, 22, wo da steht: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Vorigen Sonntag ist es um die Freude gegangen und eine Woche davor habe ich über Liebe geredet und da möchte ich heute anschließen. Da haben wir uns Matthäus Kapitel 18 angeschaut und da werden wir heute über Friede reden. Und die zwei Predigten können zusammen. Es geht um einen liebevolleren und friedvolleren Umgang miteinander. Und wer vor zwei Wochen da war, kennt den auch noch, den Obelix. Mit seiner Lieblingsaussage, die spinnen die Römer. Und so geht es uns auch oft manchmal, dass wir uns denken, die spinnen alle. Und wir haben Probleme miteinander, wir haben Probleme mit Mitchristen, man hat Probleme mit anderen Menschen, man fühlt sich nicht verstanden, man versteht die anderen nicht, kommt dann wirklich vor, die spinnen einfach alle. Und es gibt einfach immer wieder zwischenmenschliche Probleme. Und genau um solche Problemfälle geht es jetzt ein bisschen, dass wir da einfach gemeinsam lernen, liebevoller und friedvoller miteinander umzugehen, auch wenn wir eben anders ticken und nicht immer verstehen, was der andere eigentlich für ein Problem hat. Und da haben wir uns dann letztes Mal schon angeschaut und haben gesagt, wir wollen so eine Art Beziehungshaus bauen. Ich habe da 7 Bausteine dazu. Und das Fundament von diesem Haus ist eben die Liebe Gottes. Ich kann nur weitergeben, was ich selbst habe. Wenn ich die Liebe Gottes nicht in mir habe, dann kann ich das an den anderen nicht weitergeben. Dann wird es mir umso schwerer fallen, den anderen anzunehmen und den gern zu haben und versuchen zu verstehen, wie der denkt. Also das ist das Fundament, die Liebe Gottes, dass wir darin verwurzelt sind und darauf können wir dann ein gemeinsames Beziehungshaus aufbauen. Und dann haben wir gesagt, es gibt eine persönliche Ebene, also wenn man persönlich miteinander nicht kann, dann hat es wenig Sinn, dass man sachlich über irgendein Problem diskutiert, wenn man sich dann einfach nicht zuhört und man anderen eh nicht ernst nimmt. Und da haben wir letztes Mal an der persönlichen Ebene ein bisschen gearbeitet und wir sind alle gemeinsam Lernende und jeder wird merken, okay, an dem und dem Punkt, da hat der Heilige Geist noch einiges an mir zu arbeiten, da bin ich noch nicht so weit und da habe ich meine Probleme damit. Und da haben wir uns letztes Mal die ersten 4 Bausteine angeschaut. Das erste war die Demut. Den anderen höher achten als mich selbst. Nicht überheblich über den anderen stellen und runterschauen, sondern den anderen wirklich wertschätzen und höher achten als mich selbst. Das zweite war dann die Annahme. Den anderen so annehmen, wie er ist und nicht so, wie ich ihn gerne haben würde. Den anderen so annehmen, wie ich selbst von Gott angenommen worden bin. Das dritte war noch die Verantwortung, dass wir füreinander Verantwortung übernehmen und uns bewusst sind, dass durch mein Verhalten ihren Einfluss habe auf den anderen. Ich kann den anderen entweder im Glauben stärken durch mein Verhalten oder ich kann den anderen schwächen durch mein Verhalten. Wenn ich lauwarm bin und den Glauben nicht ernst nehme, dann motiviere ich andere dazu, das genauso zu machen. Andererseits, wenn ich als versuche, ein Vorbild zu sein, kann das andere auch im Glauben wieder stärken. Und das vierte war das Suchen oder Besuchen. Wirklich sich umeinander zu kümmern, nachzufragen, wie es dem anderen geht, Gemeinschaft pflegen. Und eben wenn diese persönlichen Sachen einigermaßen funktionieren oder wir daran arbeiten, dass das besser wird, dann kann man auch, wenn es dann wirklich zu zwischenmenschlichen Problemen kommt, besser sachlich damit umgehen und manche Sachen auch ausdiskutieren. Und diese sachliche Ebene wollen wir uns heute eben anschauen, da geht es um den Frieden miteinander und da lesen wir dann weiter ab Vers 15, Matthäus 18. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter 4 Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von 2 oder 3 Zeugen beruht. Hörte aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hörte aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Der fünfte Baustein ist das Ermahnen. Und das ist was, das hören wir nicht gern. Wir wollen nicht ermahnt werden und mit uns auch schwer, andere zu ermahnen. Und da ist immer die Frage, okay, wenn es da wirklich ein Problem gibt, wer fängt denn an? Wer versucht denn, das Problem zu lösen? Und laut dieser Stelle ist es eben so, dass wenn einer sündigt, dann ist nicht der, der anfangen muss, weil der ist dann so drinnen in seiner Sünde, dass er das oft gar nicht sieht oder er ist so verstockt oder er weiß nicht einmal, dass er dich beleidigt hat. Das heißt, wenn du merkst, dass ein anderer gesündigt hat gegen dich oder dich beleidigt hat oder was auch immer, dann liegt es nicht am anderen, sondern dann liegt es an dir, dass du den ersten Schritt machst. Dass du hingehst und sagst du, was du da gesagt hast, das hat mich verletzt oder das war komplett daneben oder was auch immer. Also man ist immer selbst dran, dass man den ersten Schritt macht. Trifft vielleicht auch zu, wenn man zwischen zwei anderen sieht, okay, da passt irgendwas nicht, die streiten, die gehen sie aus dem Weg, da gibt es irgendein Problem. Und von denen macht keiner den ersten Schritt. Da kann man auch als Friedensstifter vielleicht dazwischen gehen und mal fragen, was hat es da? Was für ein Problem habt ihr zwar? Frieden stiften. Und oft ist es eben gar keine große Sünde, dass wir es wirklich so gegeneinander sündigen, sondern oft sind es irgendwelche Kleinigkeiten, wo man sich gegenseitig auf die Zehen steigt, beleidigt, vielleicht ungewollt. Und dann ist da so ein Keil dazwischen. Und diesen Keil muss man dann halt wieder entfernen. Und ein paar Kapitel vorher, Matthäus 7, sind wir eigentlich eher dazu aufgefordert, mal den Balken aus dem eigenen Auge zu entfernen, bevor wir uns da mit dem Splitter vom anderen Auge uns beschäftigen. Aber hier in Matthäus 18 sagt Jesus eben, dass wir, wenn wir eben so einen Splitter sehen, dass wir auf den anderen zugehen und das auch sagen. Dein Verhalten passt nicht, das passt nicht und so weiter. Und das ist schwierig, einen anderen zu ermahnen und diese Ermahnung dann auch anzunehmen. Und das Ermahnen heißt nicht, dass wir uns dann über den anderen stellen, von oben herunter reden und schauen, was du als falsch machst und was bei dir alles nicht passt, sondern eben, wie eben das erste, der erste Punkt war, Demut. Trotzdem den anderen höher achten als mich und mit der Haltung, mit der demütigen Haltung hingehen und dem anderen das sagen, wenn was nicht passt. Positive Kritik. Und ich habe von jemandem mal gehört, da ist Glaubensbruder auf den Zug gekommen mit einer Liste mit 15 Punkten, was ihm alles an ihm stört. Und das ist dann schon heftig, wenn so wer mit einer Liste herkommt und das und das und das passt, weiß nicht an dir. Und der hat dann auch gesagt, manche Sachen waren schon wirklich an den Haaren herbeigezogen. Aber es waren doch so 3-4 Punkte dabei, da hat er schon schlucken müssen. Und da hat er schon gewusst, okay, da hat er recht, da ist mein Verhalten wirklich nicht immer so passend. Und wir haben einfach alle so einen blinden Fleck, sagt man dazu, was wir an uns selbst nicht wahrnehmen. Die anderen sehen es aber. Und wenn man das sieht bei jemandem, dann ist es gut, wenn man auf den hingeht und sagt, das und das passt nicht. Oder ich habe zumindest den Eindruck, das passt nicht. Und jemand hat einmal gebetet und hat gesagt, Herr, hilf meinen Geschwistern, dass sie mit mir reden, über meine schwachen Stellen, über meine Sünden. Hilf meinen Geschwistern, dass sie mich aufmerksam machen, dort, wo ich es nötig habe in meinem Leben. Hilf, dass sie es mir sagen. Und ich kann mich erinnern, wie ich mit dem Predigen angefangen habe. War in Wien draußen ein Pastor, mit dem habe ich mich dann ab und zu getroffen und der hat mich dann halt kritisiert und hat gesagt, was er so über meine Predigten denkt. Und das war nicht immer angenehm. Also hat mir dann schon oft Sachen gesagt, die habe ich zwar gewusst, dass er recht hat, aber eigentlich wollte ich das nicht so hören. Aber es ist hilfreich, wenn man eben kritisiert wird, wenn man das annimmt und weil man dann daraus lernen kann. Und ich weiß noch, so zu meiner Kindheit war eigentlich Kinder loben nicht so modern.
da ist er geschimpft worden, wenn man was falsch macht. Wenn wer was richtig gemacht hat, dann braucht man nichts sagen, dann passt es eh. Und irgendwann in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist das dann umgeschwappt, kommt man vor. Und heutzutage ist das Loben sehr, sehr wichtig. Kinder werden gelobt, gelobt, gelobt. Dafür wird weniger geschimpft. Also man fällt dann wieder von der anderen Seite vom Pferd runter. Und wichtig wäre, glaube ich, bei der Kindererziehung oder auch im Umgang miteinander, dass man Mittelweg findet. Dass man lobt und sagt, wenn wer was gut macht, aber auch dann kritisiert und sagt, das und das war nicht gut. Und das könntest du vielleicht so und so besser machen. Und das fällt mir einfach immer wieder auf, in vielen Lebensbereichen einfach schwer so einen Mittelweg finden. Nicht nur loben und auch nicht nur kritisieren, sondern einen Mittelweg finden. Und die Herausforderung ist einfach, dass man diese Kritik auf eine feine Art und Weise rüberbringt. Und das griechische Wort dafür heißt Paraklesis, das heißt so viel wie ermahnen andererseits, aber auf der anderen Seite auch Trost spenden. Der Parakletos ist ja der Heilige Geist, das ist der Beistand, der Tröster, aber auch der Ermahner. Und dieses positive Ermahnen hat letztendlich den Sinn, den anderen zu ermutigen. Also das heißt ermahnen und ermutigen gleichzeitig. Es soll den anderen nicht niedermachen, sondern aufbauen. Und darum steht auch in Vers 15, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das heißt, letztendlich geht es darum, nicht den anderen fertig zu machen, sondern den anderen zu gewinnen, in einer positiven Art und Weise. Wenn jetzt jemand kommt und die kritisiert, wie ist von Natur aus die erste Reaktion? Verteidigen. Nein, das stimmt gar nicht. Das hast du jetzt irgendwie falsch verstanden. Das liegt an dir, an deiner Wahrnehmung. Man will sich rechtfertigen, erklären, warum, wieso man das so und so gesagt hat. Das ist, denke ich, menschlich. Wenn man kritisiert wird, man versucht sie zu rechtfertigen. Besser wäre einfach einmal zuhören, überlegen, hat er recht, hat er nicht recht. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5 steht, prüft alles, das Gute behaltet. Also wir wollen uns gegenseitig ermahnen, ermutigen, eine positive Kritik geben, mit dem Ziel, den anderen aufzubauen, dass er in seinem Glauben weiterkommt. Der nächste Baustein, den sehen wir dann ab Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendwelche Sache, für die sie beten wollen, so soll sie ihnen zugeteilt von meinem Vater im Himmel werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Der nächste Baustein ist die Einheit Geist. Und es ist immer wieder erschreckend, gerade unter Christen, wie viel Uneinheit das es gibt. Wie viele Streitereien, Gemeindespaltungen, Austritte und so weiter. Und ganz interessant ist, die erste Spaltung unter Christen, die hat schon angefangen 451 nach Christus. Also es hat nicht so lang gedauert mit der Einheit, mit dem Frieden, was wir in der Apostelgeschichte lesen, sondern sie haben sich gleich mal zum Streiten angefangen. Und das hat dann so vom 5. bis zum 15. Jahrhundert hat das gedauert. Und da ist es gegangen um das Verhältnis zwischen Gottheit und Menschheit von Jesus Christus. Wie kriegt man das unter einen Hut? Wie ist das zum Verstehen? Wie versteht man die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist? Und sie haben sich da einfach nicht auf ein gemeinsames Glaubensbekenntnis einigen können. Und da hat sich dann eben die östlich-orthodoxe Kirche von der römisch-katholischen Kirche gespalten, wegen dem. Es gibt viele andere Gründe auch noch, wo Gemeinden und Christen einfach nicht miteinander können und sich auseinanderleben. Jahrelang war das Thema Heiliger Geist zwar Sache zwischen Evangelikalen und Charismatikern. Was heißt es, versiegelt, getauft, erfüllt zu sein? Was ist die Geistestaufe überhaupt? Gibt es verschiedene Ansichten und da sind einfach zwei Lager entstanden. Das ist, denke ich, in letzter Zeit eine positive Entwicklung, dass Evangelikale und Charismatiker da wieder mehr zusammenrücken. Nicht unbedingt auf eigenem Mist gewachsen, sondern eher von außen her durch die Anerkennung der Freikirchen. Jeder für sich hat es nicht geschafft, also hat man gezwungenermaßen wieder zusammenschauen müssen. Und was draufkommen, eigentlich verbindet uns viel mehr, als das uns trennt. Die Erwählung ist auch immer so ein Streitthema. Prädestinationslehre, gibt es verschiedene Ansichten, dann die Entrückung, das tausendjährige Reich und, und. Es gibt viele Sachen, was einfach Gemeinden und Christen nicht zusammenraufen können. Gemeindestruktur, Gemeindeleitung, die Rolle der Frau in der Gemeinde, die Taufe. Wir sind ja Täufergemeinde, viele andere Christen sehen aber die Kindertaufe auch als gültige Taufe an. Da ist immer die Frage, ja, wie können wir da gemeinsam sein, gemeinsam beten, gemeinsam leben, wenn man da so unterschiedliche Ansichten hat über verschiedene Sachen. Und da ist eben dann die Frage, was ist die Basis unserer Einheit? Wann kann ich mit einem anderen Christen gemeinsam beten und wann muss ich da eher Abstand nehmen davon? Und ich denke, der Schlüssel steht in Vers 20, wo Jesus sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. In meinem Namen, in Christus. Darauf kommt es letztendlich an. Hans-Peter Reuer hat das einmal sehr passend gesagt, als Christ muss ich nur zwei Dinge tun im Leben. Ich muss zu Jesus kommen und bei Jesus bleiben. Das ist eigentlich alles. Zu Jesus kommen und bei Jesus bleiben. Und wenn jemand das tut, dann ist er Bruder, dann ist er Schwester im Herrn. Und dann kann man gemeinsam beten und dann kann man sich trotz verschiedener Ansichten über verschiedene Dinge gern haben und sich wertschätzen. Meistens werden aber so theologische Themen ziemlich aufgeputscht und nach vorn geschoben. Und in Wirklichkeit sind es eher so persönliche Schwierigkeiten, die man miteinander hat. Wenn man den anderen aus irgendeinem Grund als Person nicht ganz annimmt. Und dann werden halt theologische Sachen vorgeschoben, weil es dann irgendwie heiliger und religiöser ausschaut. Aber es ist oft schwierig, weil es eben solche verschiedenen Färbungen gibt unter Christen. Und ich war jetzt auf drei Kontinenten, eigentlich in allen möglichen Gemeinden, Gottesdienste, und da gibt es schon ziemliche Unterschiede. Und in manchen Gemeinden habe ich mir auch schon auch schwer getan. Ich denke mir, so in einer typisch amerikanischen Gospelgemeinde, wo es drunter und drüber geht und da jeder mitsingt und während der Predigt immer dazwischen gerufen wird, Halleluja und Amen und alle stehen auf und dann fangen sie zum Tanzen an während der Predigt und so. Da geht immer schwer in so einer Gemeinde, wenn das mal regelmäßiger Gottesdienstbesuch wäre, wenn man einmal reingeht, okay, aber wenn das immer so zugeht, weiß ich nicht, ob ich das lang durchdrucken würde. Oder mit afrikanischen Gemeinden, die mit der Uhrzeit das nicht so genau nehmen. Da fängt der Gottesdienst halt an, wenn nur Leute da sind. Das wäre für einen Mitteleuropäer schwierig. Und Gott liebt einfach eine bunte Gemeinde. Und uns wird das dann oft ein bisschen zu bunt, glaube ich. Diese verschiedenen Färbungen. Und da ist es eben die große Herausforderung, dass wir trotzdem eine Einheit sein können, trotz Verschiedenartigkeit in Christus. Der letzte Baustein, den sehen wir dann ab Vers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm und sagte, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal. Der letzte Baustein ist die Vergebung. Und da habe ich vor ein paar Wochen eh schon ausführlich darüber gepredigt. Vergebung steht im Zentrum unseres Glaubens. Vergebung, das ist das Herzstück, das ist der Kern des Evangeliums. Wo wären wir ohne Vergebung? Wir könnten nicht leben ohne Vergebung. Wir hätten keine Chance, jemals in den Himmel zu kommen, ohne Vergebung. Wir sind abhängig von Gottes Vergebung. Und trotzdem fällt es uns oft so schwer, die Vergebung, die wir bekommen haben, dann auch weitergeben an den anderen. Nicht 7-mal vergeben, sondern 70-mal 7-mal. Das heißt immer, man zählt nicht mehr, man vergibt einfach. Warum ist ein stehendes Gewässer tot? Weil es nicht fließt. Und so sind wir tot, wenn wir Vergebung zwar annehmen, aber nicht weiterfließen lassen, nicht weitergeben wollen. Und Augustinus hat einmal über das Vaterunser gesagt, dass das eine schreckliche Bitte ist, wenn wir da beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Das heißt, Vater, vergib du mir meine Schuld nur dann, wenn ich bereit bin, auch zu vergeben. Oder mit anderen Worten, Vater, vergib du mir bitte nicht, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben. Und Jesus erzählt dann die Geschichte, die ihr eh kennt, dass einer diese riesengroße Schuld erlassen kriegt und dann trifft er einen anderen Kollegen, der eine minimale Schuld hat und dem wird es nicht vergeben. Umgerechnet sind es 50 Millionen, die ihm erlassen worden sind und er ist nachher nicht bereit, 50 Euro zu erlassen. Und diese Aussage, möge Gott dir vergeben, aber ich werde es nicht tun, der ist für einen Christen einfach nicht zulässig. Ein Christ kann, soll und muss vergeben. Und oft sind es aber nicht so Kleinigkeiten, die zwischen uns sind, wo wir uns einmal unabsichtlich beleidigen oder auf den Zehen steigen, sondern oft sind es wirkliche Verletzungen. Und es gibt wirklich schlimme Dinge, die Menschen anderen Menschen antun können. Und es ist nachher nicht immer so einfach, zu sagen, ja okay, ich vergib da. Oft ist es wirklich schwierig. Aber egal, wie groß die Verletzungen und Sünden auch sind, die Menschen zugefügt haben, es ist absolut nichts im Vergleich zu dem, was Gott mir und dir vergeben hat. Eben diese Differenz zwischen 50 Millionen und 50 Euro. 50 Euro Minimalbetrag, deshalb so klein, weil das nur eine Sünde gegen einen Menschen ist. Aber 50 Millionen, das ist eben die Schuld, die Sünde gegen Gott. Und wenn Gott diese Riesenschuld vergibt, dann sind wir einfach verpflichtet, auch diese kleinen Schulden zu vergeben. Und es gibt einige Berichte von KZ-Insassen, die dann hinten noch den Nazis wirklich vergeben haben, von Herzen und aufrichtig. Der andere eine sagt, ich kann nicht vergeben. Herr, bitte hilf mir. Und der andere sagt, ich will nicht vergeben und ich werde nicht vergeben. Und das ist für einen Christen eben keine Option. Und da ist Jesus wirklich ein großes Vorbild, wie er am Kreuz noch gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und kurz darauf hat dann Stephanus ist mit den ähnlichen Worten gestorben, Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Wirklich nur für die eigenen Mörder beten, dass ihnen vergeben wird. Vergebung ist keine Sackgasse. Bis zu mir und nicht weiter. Vergebung muss fließen, muss weitergeben werden. Und es tut uns selbst gut. Wer vergibt, der tut es eigentlich selbst was Gutes. Man fühlt sich dann auch besser. Und man sagt damit, dass man ein Kind Gottes ist, weil Gott Barmherzigkeit und Vergebung liebt. Und es wird einfach immer wieder Gelegenheiten geben, wo wir selbst Vergebung brauchen. Weil wir andere Menschen beleidigen und von anderen Menschen beleidigt werden. Wem vergeben wurde, der vergibt. Wir brauchen immer wieder Vergebung. Wenn wir uns diese 7 Bausteine anschauen, merkt man einfach, dass wir da und dort immer wieder zu kurz kommen und das nicht so leben. Wir brauchen Vergebung, weil wir diese Einheit unter Christen nicht wirklich so leben und immer wieder durch Streitereien gefährden. Wir brauchen Vergebung, weil wir uns oft falsch ermahnen, eben nicht mit dem Ziel, den anderen aufzubauen, sondern den anderen eigentlich niederzumachen. Wir brauchen Vergebung, weil wir uns gegenseitig zu wenig suchen, zu wenig Beistand geben zu wenig uns darum kümmern, wie es dem anderen geht. Wir brauchen Vergebung, weil wir zu wenig Verantwortung füreinander übernehmen, zu wenig versuchen, ein Vorbild zu sein für den anderen. Wir brauchen Vergebung, weil wir uns gegenseitig nicht immer so annehmen, wie wir von Gott angenommen worden sind. Und wir brauchen immer wieder Vergebung, weil wir uns oft selbst zu wichtig nehmen und eher auf andere runterschauen, als den anderen höher zu achten als mich. Wir brauchen Vergebung von Gott, wir brauchen Vergebung voneinander. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, der uns in diesen Früchten einfach ein Lehrmeister ist und uns weiterbringt. Ich möchte jetzt zum Brotbrechen überleiten und da können wir das, denke ich, praktisch sagen und ausleben, diese Einheit in Christus, Einheit im Geist und auch die Vergebung. Vergebung ist nur deshalb möglich, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, weil er sein Leib zerbrochen hat, weil er sein Blut vergossen hat für uns. Und durch die Teilnahme am Brotbrechen sage ich ihm das, dass ich das dankbar annehme, diese Vergebung durch Jesu Tod. Und ich sage das auch, dass ich diese Liebe und diese Vergebung an andere weitergebe. Und das macht man heute vielleicht so, dass wir das auch wirklich sinnbildlich so zeigen, dass wir, wenn wir das Brot genommen haben, dann den Teller an den Nächsten weitergeben. Dass es keine Sackgasse ist, ich nehme das Brot für mich, sondern dass wir das wirklich weitergeben an den anderen. Wir bekennen Jesu Christi, seinen Tod für meine Sünden und wir bekennen die Dazugehörigkeit zum Leib Christi. Zum Schluss noch Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Amen. Danke, Herr Jesus, dass du für meine, für unsere Sünden gestorben bist. Danke, dass wir Vergebung haben können durch deinen Tod am Kreuz. Danke, dass wir zu deinem Leib gehören, zu deiner Gemeinde gehören dürfen, dass wir Einheit sind. Danke für deine Vergebung und hilf uns immer wieder, dass wir einander vergeben, einander beistehen, uns einander ermutigen und aufbauen, uns einander lieben und in Frieden miteinander leben. Amen.